Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit, guten Morgen. So hörte sich das an, als der Nationale Rundfunk in Belgien im Oktober 1945 zum ersten Mal eine Sendung in deutscher Sprache ausstrahlte. Am Mikrofon war damals die Frau, die den späteren belgischen Rundfunk über viele Jahrzehnte prägen sollte, Irene Janetzky.
Belgischer Nationaler Rundfunk. Wir bringen Ihnen, wie an jedem Wochentag, die Sendung in deutscher Sprache, bestimmt für unsere Bewohner der belgischen Ostkantone.
Heute ist der BRF ein fester Bestandteil für die deutschsprachige Gemeinschaft in Ostbelgien, das mit Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg an gleich drei europäische Nachbarstaaten grenzt. Ein fester Bestandteil für unsere Hörerinnen und Hörer im Raum Brüssel ist inzwischen auch das Gemeinschaftsprogramm BRF-DLF, das an diesem 15. November vor 20 Jahren gegründet wurde. Daher möchten wir diesen Tag gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen begehen. Wir blicken zurück in die gemeinsame Geschichte, auf die Rolle des deutschsprachigen belgischen Rundfunks in Belgien und wir sprechen mit unserer BRF-Kollegin Michaela Brück unter anderem über das Thema, das uns auf beiden Seiten der Grenze seit 20 Monaten beschäftigt. Auch in Ostbelgien steigen die Corona-Zahlen wieder. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Europa heute. Wer im Raum Brüssel über UKW-Radio hört, der wird über die Frequenz 95,2 MHz gerade Europa heute hören. Denn auf dieser Frequenz sendet der Deutschlandfunk seit dem 15. November 2001 gemeinsam mit dem deutschsprachigen belgischen Rundfunk das Gemeinschaftsprogramm BRF-DLF. Beide Rundfunkanstalten liefern über den Tag verteilt Sendungen für das 24-Stunden-Programm, eigene Inhalte also, wie zum Beispiel Europa heute, die dort dann zusammenfließen. Dass Deutschlandfunk und Belgischer Rundfunk diesen Tag zuletzt gemeinsam begehen konnten, das liegt pandemiebedingt schon eine Weile zurück. Und so haben wir uns an diesem 20. Jahrestag im Vorfeld zusammengeschaltet mit BRF-Chefredakteur Stefan Pesch in Eupen und mit Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin in Köln, um zurückzublicken, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
Tja, das waren damals bewegte Wochen für den BRF. Wir hatten da auch gerade eine zweite Welle eröffnet, die Musikfarben getrennt. Vorher war das alles eins, was natürlich schwierig ist für die Hörer da, je nach Musikgeschmack dann auch das Richtige zu finden. Und daneben gab es eben diese Bestrebungen gleich von mehreren Seiten, ein gemeinsames Programm mit dem Deutschlandfunk für Brüssel zu schaffen. Das kam einerseits vom Deutschlandfunk, es kam vom Belgischen Rundfunk und dem damaligen BRF-Direktor Hans Engels, der da zusätzliche Möglichkeiten für das deutschsprachige Publikum in Brüssel sah. Und das wurde auch sehr begrüßt und unterstützt von Seiten der Politik. Ich erinnere mich, da gab es eine Matinee zur Zusammenarbeit in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel. Und da waren auch Botschafter, da war der DG-Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts, da waren Leute mit Amt und Würden vertreten, die das sehr begrüßten. Neben Deutschlandfunk und BRF war ja noch ein dritter Partner dabei in den ersten Jahren, das Belgien-Magazin des Grenzecho-Verlags. Daraus wurde dann ein Treffpunkt Brüssel im Radio mit der Kollegin Martina Luxen, also ein Rundum-Brüssel-Paket sozusagen.
Welche Idee steckte dahinter? Welches Interesse hatte der Deutschlandfunk, Frau Wenzin?
Ja, ich würde mal Stefan Pesch mit besten Grüßen zitieren, denn Sie haben gesagt, die beste Zeit zum Bäumepflanzen ist der Herbst. Genau das ist damals passiert und das Interesse war, gemeinsam zu sehen, was sind für Themen da und wo können wir komplementär werden und sein und senden. Und natürlich dann ganz großes Interesse an gemeinsamer Community. So hat man es damals noch nicht genannt, also an gemeinsamen Hörerinnen und Hörern.
Wie war denn die Resonanz? In den 80ern waren bisweilen ja Stimmen zu vernehmen, der BRF sei zu stark Richtung Deutschland orientiert. War sowas zum Sendestart auch zu hören, Herr Pesch?
Eigentlich weniger. Also diesen Vorwurf, dass wir hin und wieder etwas viel deutsche Nachrichten oder auch Ereignisse spiegeln, das gibt es hin und wieder, punktuell auch heute noch. Das liegt aber an der Sensibilität der Hörer. Das ist halt ihr Sender und da erwarten sie eben einen ganz besonderen Blickpunkt auch. Was die Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk angeht, die ist eigentlich eher begrüßt worden. Insbesondere natürlich in Brüssel von den Deutschsprachigen, die in Brüssel leben. Sowohl, ob es Deutsche, Österreicher, Deutsche oder auch Schweizer sind, aber auch Ostbelger, die das sehr begrüßt haben, dass es da eine Ausweitung der Möglichkeiten gegeben hat. Das, was Sie eben ansprachen, dass es da auch mal polemische Stimmen gab, das war zu einer Zeit, wo dann der BRF auch sehr stark euregional über die Grenzen ausgerichtet war. Da waren auch sehr viele kleine Privatsender aktiv zu der Zeit. Die Hörer fühlten sich zum Teil direkter über diese kleinen Sender angesprochen. Dem ist der BRF dann begegnet mit einer stärkeren regionalen Ausrichtung, mit einer stärkeren regionalen Präsenz. Und das Inlandsgeschehen aus Brüssel ist ja sowieso immer schon ein Schwerpunkt unserer Arbeit gewesen.
Wer sind denn unsere Hörerinnen und Hörer heute? Was wissen wir und hören wir von Ihnen in und aus Brüssel, Frau Wenzin?
Es ist die deutschsprachige Community, wie Stefan Pesch gerade sagte. Es ist generell, sagen wir mal, eine Melange. Und zwar so melangiert wie das Programm, das wir zusammen basteln. Und ich glaube, zwei sind mehr als einer. Und die einzelnen Teile sind die Europaparlamentarier, ganz klar. Die Medienvertreter, die Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel. Und das sind generell, ich habe noch mal mit unserem Hörerservice auch gesprochen, sehr neugierige Menschen, die genau diese Mischung aus der Regionalität plus Informationen über Deutschland und die Welt wollen und auch uns anregen und haben immer wieder Ideen eingereicht haben mit ihren Mails und Anrufen. Es ist belgisches, ostbelgisches aus den Studios in Eupen und St. Vith plus Informationen über Deutschland und die Welt hier aus dem Kölner Funkhaus.
In der Vergangenheit haben wir auch das gemeinsame Jubiläum gemeinsam gefeiert mit Podiumsdiskussionen. Was würden Sie beide sagen, was verbindet Deutschlandfunk und BRF? Wo treffen sich die beiden? Also was inhaltliche Überlegungen betrifft, Schwerpunktsetzungen und was unterscheidet die beiden Sender?
Also der Grenzgang ist, glaube ich, entscheidend. Und die unterschiedliche Perspektive auf ein und dasselbe, nämlich auf Europa. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Diskussionen, die wir zusammen gemacht haben. Grüße nach Eupen. Vor Corona, Anne Reit hat es gesagt, mit einem dritten Partner. Ja, ich bringe noch einen weiteren dritten Partner ein, nämlich der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Brüssel, die uns damals Platz geboten hat für diese gemeinsamen Diskussionen. Und Anne Reit, wir haben mal die Themen aufgelistet, Flüchten und Ankommen, Nationalismus in Europa, wie viel regionale Autonomie verträgt Europa? Das sind Themen, die ohne Corona und mit Corona und nach Corona hoffentlich bald wieder möglich sein werden. Also mir wäre es sehr daran gelegen, dass wir genau daran thematisch anknüpfen. Es sind gemeinsame Themen.
Sagt Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin über die Kooperation mit dem belgischen Rundfunk. Und bevor wir auf die gemeinsamen Themen zu sprechen kommen, soll unser Blick noch ein Stück weiter zurückgehen, um besser zu verstehen, wie Sender und Region nicht nur in Europa, sondern auch in Belgien eingebettet sind. Erstmals auf Sendung war der BRF 1945, nur wenige Monate nach Kriegsende. Wir haben es zu Beginn der Sendung gehört. Auch das war natürlich nicht unumstritten. Die Frau, die maßgeblich daran beteiligt war, Irene Janetzki, hat sich viele Jahre später im BRF so daran erinnert.
Es war nicht leicht, denn wir bekamen ja auch Briefe aus der Wallonie, warum eine deutschsprachige Sendung. Und man wollte ein Bindeglied herstellen. Die Politiker nannten es immer zu der Zeit le cordon umbilical, die Nabelschnur mit Brüssel, mit Belgien.
Wie also hat sich das Selbstverständnis des Senders in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und verändert? Auch das habe ich BRF-Chefredakteur Stefan Pesch gefragt.
Also es war schon so, wie Frau Janetzki sagte, ursprünglich so gedacht, eine Verbindung herzustellen, eine Nabelschnur. Man wollte die deutsch sprechende Bevölkerung ans Land in irgendeiner Form binden. Zu Beginn gab es auch in diesen Sendungen in deutscher Sprache, wie es ja am Anfang hieß, die auch sich nur über ganz kurze Sendestrecken dann ergossen haben. Da gab es auch beispielsweise Französischkurse, also um dann wirklich den deutsch sprechenden da auch Französisch beizubringen. Das war sozusagen der Ursprungsgedanke. Frau Janetzki, die eine Pionierin war, wirklich, die hat das ja wirklich damals auch fast im Alleingang alles erledigt aus Brüssel. Eine Grande Dame aber auch. Hier im Eingang zu unseren Studios hängt ein großes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie unter anderem neben dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer zu sehen ist. Sie hat sich da wirklich dafür eingesetzt, dass es diese Sendungen in deutscher Sprache auch weiterhin gab. Die sollten irgendwann abgesetzt werden. Dann hat sie, wie sie später auch erzählt hat, den belgischen Premierminister damals davon überzeugt, das beizubehalten. Und Nach und nach hat sie dann daraus wirklich den belgischen Rundfunk gebaut, den belgischen Hörfunk, wie er zeitweise auch geheißen hat. Und der ist in seine Rolle hineingewachsen. Zwischenzeitlich war er auch sicher ein Akteur der Autonomiebestrebungen hier, was die deutschsprachige Gemeinschaft angeht. Heute würde ich sagen, begleitet er in erster Linie diese Autonomie. Manche sehen darin auch ein Sprachrohr. Ich würde eher sagen, wir sind so ein Gradmesser, im besten Sinne vielleicht auch ein Seismograph, nicht nur in Fragen der Autonomie, sondern auch in gesamtgesellschaftlichen Fragen, wie wir sie zurzeit erleben, wie der Corona-Krise und der Auseinandersetzung damit oder auch dann dem Klimawandel.
Und an diesem 15.11., an dem wir ja unser gemeinsames Jubiläum feiern, also Deutschlandfunk und BRF, ist auch der Tag der deutschsprachigen Gemeinschaft. Welchen Platz, würden Sie sagen, Herr Pesch, haben Sie als deutschsprachige Gemeinschaft im oft ja sehr vielstimmig wahrgenommenen und nicht immer harmonisch klingenden belgischen Konzert gefunden?
Ein Politiker, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft hat das mal mit dem kleinen Schlaginstrument Triangel verglichen. Das erscheint sehr klein und bescheiden in einem großen Orchester, setzt aber an ganz bestimmten Stellen besondere Akzente. Und das Entscheidende dabei ist, diesen Einsatz nicht zu verpassen. Darum geht es hier eigentlich auch in der Politik der deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie ist vorbereitet auf eine weitere Staatsreform, hat auch schon eine Reihe weiterer wichtiger Zuständigkeiten übernommen, wie zuletzt die Raumordnung oder auch den Wohnungsbau. Und der Wille ist auf jeden Fall da, als gleichberechtigter vierter Partner neben Flandern, der Wallonie und Brüssel in Belgien zu arbeiten. Wie das aussehen kann, zeigt sich gerade während der Corona-Krise. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist im Konzertierungsausschuss am Tisch. Das ist so ein bisschen etwas wie bei Ihnen die Ministerpräsidentenkonferenz, wo dann auch die DG ihre eigenen Akzente setzen kann. Das auch bei den Fachministerkonferenzen. Ja, und Sie sprachen vom 15. November. Das ist auch nicht zufällig der Tag der deutschsprachigen Gemeinschaft. Das ist nämlich der Tag des Königs in Belgien, der auch gefeiert wird. Und damit wollte eben die deutschsprachige Gemeinschaft ihre Verbundenheit zum Land Belgien, zum Königreich ausdrücken. Beim Start der Kooperation zwischen DLF und BRF vor 20 Jahren war viel die Rede von Brückenkopffunktion, von Bindegliedfunktion. Die DG sieht sich ganz sicher in dieser Rolle und mehr als das.
BRF-Chefredakteur Stefan Pesch zur Rolle der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien in unserer Sonderausgabe von Europa heute an diesem 15. November. Von gemeinsamen Themen und dem Blick über die Grenze war schon viel die Rede in dieser Sendung. Und als wir uns zum ersten Mal mit den Kolleginnen und Kollegen vom Belgischen Rundfunk in Eupen ausgetauscht haben über diese gemeinsame Sendung, ist die Frage zunächst offen geblieben, welches Thema uns dann im Spätherbst beschäftigen wird. Vielleicht ein wenig sehr euphemistisch. In den vergangenen Wochen nun hat sich die Pandemielage in beiden Ländern wieder zugespitzt und in den Vordergrund gedrängt. Darüber aber, nicht nur darüber, möchten wir mit BRF-Redakteurin Michaela Brück sprechen. Guten Morgen, Frau Brück.
Guten Morgen aus Eupen.
In Deutschland hat der Inzidenzwert heute einen neuen Rekord erreicht. Auch bei Ihnen ist die Lage ja zunehmend angespannt. Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Ostbelgien?
Ja, auch wir stecken mittendrin in der vierten Welle. Wie im ganzen Land, so steigen auch hier in Ostbelgien die Zahlen drastisch an. Wenn ich mir hier die aktuelle Tabelle anschaue, dann sehe ich eine steil nach oben gehende Kurve. Seit Ende September hat sich die Zahl der Neuinfektionen fast verdreifacht. In der vergangenen Woche lagen wir bei knapp 600 Neuinfektionen. Das ist viel hier gemessen an unserer Einwohnerzahl. Hier leben ja gerade mal 78.000 Menschen. Wir kommen da auf eine Inzidenz von 764. Und auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen wegen Covid ist gestiegen. Wir haben hier in unserer Region 2 Krankenhäuser in Eupen und St. Vith. Und da liegen 16 Menschen auf den Corona-Stationen, einige davon auch auf Intensiv. Wenn man das jetzt mal mit den anderen Landesteilen vergleicht, also mit Flandern, Brüssel und dem französischsprachigen Teil der Wallonie, dann liegt Ostbelgien sogar an der Spitze, was die Inzidenzen angeht. Und vielleicht sollte man da auch noch auf die Impfquote in Ostbelgien gucken. Die ist nämlich leider auch vergleichsweise niedrig. Sie liegt bei 65% aller vollständig Geimpften. Und nur in Brüssel liegt sie noch mit 56% drunter. Hier versucht man allerdings gerade aufzuholen und eben durch verschiedene Kampagnen die Menschen doch noch zur Impfung zu überzeugen.
Ja, da würde ich gerne anknüpfen. Hier bei uns in Deutschland steht derzeit unter anderem die Frage einer Impfpflicht im Zentrum, verbunden mit dem Vorwurf, in den vergangenen Monaten viel zu viel versäumt zu haben. Wie wird denn die politische Debatte bei Ihnen geführt?
Sie ist schon länger im Gespräch, die Impfpflicht, aber sie nimmt so gerade mal wieder richtig Fahrt auf, ist auch heute Thema in den Zeitungen, denn der föderale Gesundheitsminister Wannenbrücke und seine wallonische Amtskollegin Morial haben sich jetzt für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Zuvor hatte der Minister schon angekündigt, es soll ab 1. April eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen geben. Dazu gibt es auch schon einen Gesetzesentwurf. Das stößt aber vor allem in der Gesundheitsbranche auf Widerstand, auch hier in Ostbelgien. Pflegekräfte haben schon angedroht, sie würden ihren Beruf aufgeben. Und das wäre natürlich in dieser Situation besonders fatal. Es fehlt nämlich auch hier an Fachpersonal, sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Seniorenheimen. Wir haben hier zwei Heime in Ostbelgien, die bereits einen Aufnahmestopp verkündet haben, weil sie nicht genügend Pflegekräfte haben. Und jetzt erwartet man natürlich mit Spannung den nächsten Konzertierungsausschuss am kommenden Freitag. Bei diesem Treffen der Regierungsvertreter des Landes wird das Thema ganz bestimmt nochmal auf die Tagesordnung kommen.
Herr Stefan Pesch hat das im Gespräch auch angeschnitten. Wie ist denn in der Pandemie das Zusammenspiel mit den anderen Teilen Belgiens, mit Flandern und der Wallonie bzw. dem französischen Teil der Wallonie?
In Brüssel wird ja gemeinsam der föderale, also der bundesweite Rahmen für den Umgang mit der Pandemie abgestimmt. Die DG hat, also die deutschsprachige Gemeinschaft, hat darüber hinaus aber auch noch eigene Möglichkeiten. Sie hat ein zusätzliches Krisenorgan eingerichtet. Das besteht aus den 4 Ministern der autonomen Regierung und den Bürgermeistern der insgesamt 9 ostbelgischen Gemeinden. Und hier können dann weitere Maßnahmen beschlossen werden innerhalb des föderalen Rahmens. Ich könnte da mal ein Beispiel nennen, das Covid-Safe-Ticket, CST heißt das hier, das ist ein 3G-Nachweis. In Brüssel wurde beschlossen, dass dieses CST ab dem 1. November landesweit Pflicht ist, bei öffentlichen Veranstaltungen, bei Versammlungen. Die DG hat dann nochmal diese Anwendung verschärft und gesagt, hier in Ostbelgien gilt sie schon ab 50 Personen im Innenbereich. Und so kann dann auch die Maskenpflicht in den Schulen angepasst werden. Hier müssen in den Sekundarschulen jetzt Lehrer und Schüler im Unterricht eine Maske tragen. In Flandern zum Beispiel nicht. Dort verzichtet man in den Sekundarschulen darauf, weil dort bereits sehr viele Jugendliche geimpft sind.
Nicht weniger prägend war zumindest für viele Betroffene in diesem Sommer ein anderes Thema, das uns auch in Europa heute beschäftigt hat, nämlich die verheerenden Überschwemmungen in diesem Sommer. Eupen war selbst sehr betroffen. Erst am Wochenende haben Sie berichtet. Wie sieht denn der Stand der Aufräumarbeiten aus, 4 Monate später?
Es konnten leider immer noch nicht alle Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Viele leben noch bei Verwandten oder in Notunterkünften. Es waren insgesamt 1200 Wohnungen hier in Eupen betroffen, vor allem in dem Teil, den man Unterstadt nennt, direkt am Weserfluss. Dort mussten dann auch einige Häuser abgerissen werden. Jetzt warten die Betroffenen immer noch auf Geld der Versicherer oder auf Hilfen vom Staat, können deswegen keine Handwerker beauftragen. In den Häusern macht sich der Schimmel breit. Also jetzt gerade im Winter ist das eine ganz schwierige Situation. Und deswegen brauchen die Leute jetzt vor allen Dingen auch noch viel Information und Unterstützung. Und die Stadt will da auch helfen. Sie hat selber damit begonnen, ihre Infrastruktur wieder instand zu setzen. Das ist eine Liste, die umfasst knapp 100 Punkte. Und hinzu kommt noch, dass auch viele Firmen hier in Eupen in der Unterstadt angesiedelt waren. Vor allen Dingen das große Kabelwerk, der größte industrielle Arbeitgeber in Ostbelgien mit 800 Beschäftigten. Und die Hälfte der Mitarbeiter sind durch das Hochwasser arbeitslos geworden. Und wahrscheinlich wird die Produktion vollständig auch erst im Frühjahr wieder anlaufen können.
Wie läuft denn die Aufarbeitung des Geschehenen?
Die wallonische Region, zu der ja auch die deutschsprachige Gemeinschaft gehört, hat Anfang September einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Vor dem Regionalparlament in Namur werden dann Experten befragt, aber auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden stehen Rede und Antwort zum Krisenmanagement während der Katastrophe, genauso wie die Vertreter der Talsperren. Denn ähnlich wie in Deutschland hat es ja auch viel Kritik gegeben an der Vorgehensweise der Talsperrenverwaltungen. Und diese Debatte ist auch noch nicht abgeschlossen.
Sagt Michaela Brück vom Belgischen Rundfunk in Eupen über die Hochwasserkatastrophe in diesem Sommer, die auch Ostbelgien in Teilen stark getroffen hat. Vielen Dank dafür. Und das war unsere Sonderausgabe von Europa heute an diesem 15. November, an dem vor 20 Jahren das Gemeinschaftsprogramm BAF-DLF im Raum Brüssel gegründet wurde. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Anne Reit.